Jetzt. Herzlich willkommen zum Business Kurs Bewusstsein Podcast, der Podcast für Unternehmer, die Bewusstsein entwickeln. Wir haben heute ein super spannendes Interview. Ich habe zu Gast Arndt Aschenbeck. Hallo Arndt.
Hi, moin.
Arndt hat sich mit der Frage auseinandergesetzt: Wie können wir die Botschaften unserer Seele verstehen? Wie verstehen wir denn, wie wir eigentlich gemeint und gebacken sind? Und wie können wir das Messaging, das beständig durchkommt, aber für das wir manchmal so blind und taub sind, wirklich verstehen lernen? Und die Fragestellung hat er nicht nur irgendwie ein paar Wochen oder ein paar Monate studiert, sondern mehr als die letzten 25 Jahre. Und er hat auch nicht nur ein Werkzeug dazu angeschaut, sondern er hat eine Palette an Werkzeugen, die einem hilft, sich selbst, das, was durch einen durchkommen möchte, zu verstehen, die einfach nur beeindruckend ist. Und dementsprechend freue ich mich sehr, dass wir da heute eintauchen können. Voll
Ja,
schön, dass du hier bist.
ich freue mich auch sehr. Bin schon sehr gespannt, wo
Ja.
uns die Reise hinführt.
Ich möchte mit dir anfangen als Person und dann in deine Themen einsteigen. Möchtest du meiner Vorstellung von dir etwas hinzufügen?
Eigentlich soweit hast du das alles super, super genial rübergebracht in kurzen, prägnanten Worten. Und vielleicht noch ganz kurz zu meiner Historie im Sinne von, wie bin ich, wie wurde ich, wer ich bin. Ich bin tatsächlich lange Zeit meines Lebens unterwegs gewesen als Journalist. Also so von meinem eigentlich 14. Lebensjahr, da habe ich ein Praktikum gemacht bei der Lokalzeitung vor Ort und seitdem wusste ich, ich wollte Journalist werden. Habe ich dann irgendwann geschafft. Mit 26 hatte ich dann mein Volontariat bei der Emder Zeitung so und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, jetzt hast du das Ziel erreicht und ja, irgendwie, es macht Spaß, keine Frage, aber es ist noch nicht das, was ich wollte. Und dann kam ich über eine Krise, weil der Job, den ich davor angefangen hatte, den habe ich nach 3 Tagen geschmissen, weil ich mich da räumlich und überhaupt energetisch nicht wohlgefühlt habe, da wo ich war. Und dann bin ich in eine tiefe Krise gerutscht. Und seitdem, also seit 1997, beschäftige ich mich intensiv halt mit spirituellen Tools wie Numerologie, Astrologie, Human Design, einem bestimmten Kartensystem, das es hier in Deutschland noch gar nicht gibt und so weiter. Und das war also der Auslöser. Und dann können wir auch gleich nochmal sprechen, wenn wir über die Zeitqualität und sowas sprechen, dann gab es verschiedene Abschnitte auf meiner Reise und jetzt seit 2012 bin ich hauptamtlicher Numerologe, einer der ganz wenigen, ich weiß nicht, vielleicht sogar der einzige in Deutschland, der wirklich von der Numerologie allein leben kann. Ich mache also wirklich nichts mehr nebenbei, keinen Journalismus, schreibe nichts mehr für andere, mache nur noch auf meine eigene Selbstständigkeit, arbeite ich und ja, funktioniert immer noch nach wie vor ganz gut. Und jetzt bin ich gerade dabei, den nächsten Schritt zu machen und ja, darüber können wir auch gerne sprechen.
Cool. Wenn man hier in Deutschland aufwächst, dann wächst man nicht unbedingt mit dem Glaubenssatzsystem auf, dass wir eine Seele sind, die einen Körper bevölkert und die sich auf der Welt entfaltet, sondern man denkt ein paar andere Sachen. Wie lief dieser Realisationsprozess ab, der dich dahin gebracht hat, dieses Seelenthema so tief zu verkörpern?
Bei mir ist es tatsächlich so, man könnte ja denken, es gibt da Menschen, die mit der Seele kommunizieren, die also wirklich Botschaften empfangen, seien es Bilder oder Worte und so weiter. Und bei mir ist es so, dass mein Hellsinn, es gibt da so Hellsinne, Hellwissen, Hellfühlen und so weiter, dass mein Hellsinn eigentlich ein Hellwissen ist. Das heißt also, ich weiß die Dinge einfach so. Und mit der Seele kommuniziere ich im Grunde genommen eigentlich auch über so ein Gefühl der Stimmigkeit, des Wissens. Also ich höre sie nicht in dem Sinne, sondern. Oder bekomme auch keine Botschaften irgendwie. Natürlich bekomme ich schon Botschaften, aber eben halt sind nicht so welche, dass ich jetzt irgendwas höre oder wenn man mir einflüstert, was ich jetzt irgendwie wissen muss oder so, sondern es ist wirklich so, dass ich über mein tägliches Tun und Sein einfach dann diese Impulse bekomme. Und das hat sich im Grunde genommen eigentlich schleichend entwickelt. Das war jetzt keine Suche oder so, dass ich sage, Mensch, du musst jetzt irgendwie mal rausfinden, wie die Seele funktioniert und wie das alles zusammenhängt und wie sich das im Leben zeigt und dann Tools dafür finden, sondern das war eher so. Hat sich auf der Reise eigentlich ergeben. So, und für mich ist eigentlich auch klar, wenn man sich mit diesen spirituellen Tools beschäftigt, dann geht das nicht, ohne dass man dieses Thema Reinkarnation und verschiedene oder mehrere Leben halt sowohl thematisiert als auch eben in diese ganze Thematik mit einbezieht. Weil es gibt auch Menschen, die mit diesen Themen arbeiten, die machen Astrologie, die machen vielleicht auch Numerologie oder auch andere Tools und die glauben oder sind nicht davon überzeugt, dass es eben Reinkarnation gibt. Und ich habe von Anfang an für mich ganz klar gemacht, für mich macht Reinkarnation nur Sinn, wenn ich eine Seele habe, die einen bestimmten Plan hat, die was erfahren möchte und die was hier auf die Welt bringen möchte. So, sonst macht für mich dieses ganze Arbeit mit diesen Tools macht keinen Sinn. Natürlich kann man sagen, auch wenn es nur ein Leben gäbe, kann man ja auch aus diesem einen Leben noch total viel rausholen. Aber bis du an den Punkt kommst, wo du das rausholst, was du rausholen kannst. Irgendwie, das ist ja auch eine Entwicklung, das ist ja auch nicht von heute auf morgen. Hast du so viel Zeit im Grunde genommen schon verbracht und verbraucht, dass es für mich überhaupt gar keinen Sinn machen würde, wenn man das alles nur für ein einziges Leben macht.
Ja, kannst du dieses Glaubenssystem darum einmal so die Säulen dieses Glaubenssystems skizzieren? Also einmal hast du gesagt, dass es die Seele drückt sich durch uns aus und lernt auf eine Art und Weise oder macht Erfahrungen. Was sind noch die Säulen dieses Glaubenssystems?
Also ich glaube, dass eine Seele insgesamt Qualitäten hat. Also das heißt also, die Seele hat Qualitäten, die sich auch über die ganze Inkarnation nicht ändern. Das heißt also, wir werden von unserem Wesen, wenn wir inkarnieren, im Grunde genommen in jeder Inkarnation immer so eine Art Grundpool haben. Da gibt es halt auch eine Menge Bücher, auf Englisch heißen die Michael Teachings. Auf Deutsch hat das Wada Hasselmann relativ viel gemacht. Archetypen der Seele heißen die und damit gehe ich sehr in Resonanz, dass du wirklich halt einen Grundtypen hast, wahrscheinlich über deine ganze Inkarnation hindurch und der sich dann immer in verschiedenen Facetten zeigt. So, und das ist so die erste Geschichte. Die zweite ist, dass die Seele aus meiner Sicht halt eben genau zwei zentrale Dinge machen möchte, oft auf der Erde. Nämlich einmal möchte sie selber Erfahrung sammeln. Also wenn man davon ausgeht, dass das Göttliche durch uns wirkt, dann möchte das die Seele sozusagen als Teil des Göttlichen, möchte sich selbst erfahren. So, und wir sind halt eben alle 7 Milliarden Menschen, sind halt eben alle unterschiedliche Ausprägungen dieser sich selbst erfahrenen Göttlichkeit, wenn man so will. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass eben die Seele Erfahrungen macht und sich dadurch weiterentwickelt. Und da habe ich letztens noch gerade mit meiner Freundin drüber gesprochen, weil wir uns auch oft wieder über diese Dinge unterhalten. Wir hatten irgendwo mal, glaube ich, einen Film oder ein Buch, was es auch immer war. Da hatte jemand so sinngemäß gesagt, wer hier auf der Erde schon scheiße ist oder irgendwie ein Blödmann ist, der wird auch in der geistigen Welt oftmals nicht anders sein. Weil da gibt es halt auch verschiedene Theorien, dass die einfach sagen, ja, auf der Erde haben wir alle Ego, sind wir alle so. Und sobald wir dann sozusagen in der geistigen Welt sind, sind wir alle auf einmal irgendwie Engel. Und dann hat dieser Typ da in dem Buch oder im Film behauptet, dass wer auf der Erde bestimmte Züge hätte, hätte sie auch in der geistigen Welt so. Und das fand ich sehr spannend. Das ist eine Sache, über die ich mal nachdenken muss. Keine Ahnung. Man wird es erst rausfinden, wenn man dann in dieser Sphäre ist. Aber zumindest, ich glaube schon, dass man halt so ein Grundwesen hat, auch als Seele. Und dass man halt eben dann sich vor der Inkarnation so eine Art Seelenplan macht. Und da gibt es halt auch diverse Quellen, Bücher drüber. Unter anderem Michael Newton ist ein ganz, ganz bekannter. Und der schreibt über die Leben zwischen den Leben. Und da beschreiben halt Menschen, die halt eben irgendwie Zugang zu dieser Welt, Zwischenwelt hatten, beschreiben halt, wie sie als Seele ihre Inkarnation geplant haben. Und ich sage es manchmal so ein bisschen scherzhaft und ein bisschen flapsig, ja, du hast ja deinen Einkaufswagen ganz schön vollgepackt als Seele. Also im Sinne von, kannst du dir vorstellen, die Seele läuft durch den Supermarkt in der geistigen Welt und dann packt sie sich alle Erfahrungen, die sie machen will, na, auch heute nochmal Miracoli, Nudeln mal rein, heute mal irgendwie, keine Ahnung, Packung Reis und so, alles so, was sie so erfahren will, packt sie sich in den Einkaufswagen und einige packen den Einkaufswagen auch tatsächlich ziemlich voll. So, manchmal vielleicht sogar in Anführungszeichen zu voll, wo man denkt, okay, das kannst du eigentlich in diesem Leben alles, da hast du dir so viel aufgeladen, das kannst du gar nicht alles irgendwie auflösen. Und einige sagen sich, okay, wie beim guten Gericht, wenn man was kocht mit Rezepten, eher so eine Prise von jedem so ein bisschen. So, und da hat jeder so seinen speziellen Einkaufswagen, mit dem er halt sozusagen hier angeschoben kommt. Und man kann auch sagen, Rucksack packt man sich voll, kann man jetzt auch das Bild nehmen, weil es ja meistens halt auch Aufgabe heißt eben auch, es ist einem nichts, was einem jetzt irgendwie zufällt, sondern wo man wirklich sich dran reiben will, wo man einfach auch Schwierigkeiten, Herausforderungen hat und wo man einfach dann durch diese Herausforderungen, die man bewältigt, einfach wachsen will und sich entwickeln will. Und am Ende geht es halt immer wieder um diese Seelenentwicklung. Das ist die eine Seite, dass man also wirklich über viele Inkarnationen hinweg sich immer weiterentwickelt. Und bei Wada Hasselmann und bei den Michael Teachings es ist so, dass die auch Seelenalter definieren. Es geht dann von Säuglingsseelen über Kinderseelen, junge Seelen, reife Seelen und bis hin zu alten Seelen. Und mittlerweile habe ich schon ein relativ gutes Gefühl, wer wie weit so ist, weil man schon auch merkt, wie jemand halt sich bewegt, nicht nur was er sagt, das ist Intellekt, sondern auch wie er es sagt und die Ausstrahlung und so weiter. Und von daher, da gibt es halt eben auch schon diverse Dinge, die ich da empfange zum Teil, weil ich halt eben auch sehr viel mit meiner Intuition auch arbeite und da relativ viel sehe. Das ist also die eine Abteilung ist eben Lernen. Die Seele will was lernen. Die zweite große Abteilung ist, die Seele will was beitragen. Das heißt also, die Seele hat eben, wie ich sage, ein Wesen, die Seele hat Gaben und Talente, also das heißt, man bekommt Gaben und Talente mit über diese Seele und die möchte die Seele halt auch in der Welt zur Verfügung stellen. Das heißt also, wenn ich halt, weil, und ich glaube, das ist halt ein ganz großer Dreh- und Angelpunkt meiner Arbeit. Diese Entwicklungsthemen finde ich unheimlich spannend und mache ich total gerne. Und da im Grunde genommen ist für mich immer die Frage, okay, was ist das, was dich wirklich blockiert und hindert und sabotiert, damit du in deine Kraft kommst, damit du wirklich das, was du zu dieser Welt beitragen möchtest und auch sollst, damit du das auch wirklich machen kannst, damit es durch dich wirken kann, wie du eben so schön gesagt hast. Und die andere Seite ist aber eben die, was sind deine Gaben und Talente, die du mitbekommen hast. Und da ist eben halt so, dass eben halt, klar, die meisten haben was, was sie gerne machen, was sie gut können und so weiter. Aber bei vielen ist immer noch so ein leiser Zweifel und so eine kleine, zarte Stimme, die sich da meldet und sagt, okay, da ist noch mehr, was du kannst und was du halt auch eigentlich der Welt zur Verfügung stellen müsstest. So, also wirklich in diesem Fall Müsstest, es ist so eine Art selbstgewählter Imperativ, also natürlich muss keiner irgendwas, also dieser Seelenplan ist auch so aus meiner Sicht, dass der freie Wille über allem steht. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendwo die Signale meiner Seele durch irgendwelche Kanäle wie auch immer empfange oder die bekomme und die mir einfach Zeichen schickt und ich sie ignoriere und einfach nicht darauf achte und einfach mein Leben weiterlebe, das ist mein freier Wille, kann ich machen. Oder aber ich ignoriere sie nicht, ich verstehe sie vielleicht sogar und sage mir aber irgendwie, ich habe keine Lust, meine Komfortzone zu verlassen, das ist anstrengend, nö, guck lieber Netflix, trink ein bisschen Rotwein und gehe auf Partys oder was auch immer. Anstatt jetzt irgendwie den steinigen Weg zu gehen, vielleicht eine Ausbildung zu machen, vielleicht noch irgendwie irgendwo zur Schule zu gehen, vielleicht, keine Ahnung, irgendwas anzuschieben, wo ich halt wirklich dann aus meiner Komfortzone raus muss und wirklich dann vielleicht für eine Zeit lang mal einfach auch unangenehmere Dinge über mich ergehen lassen muss oder mich mit dem beschäftigen muss, weil das ist, glaube ich, auch was ich auch nochmal so loswerden möchte an der Stelle. Wenn Menschen glauben, dass das Leben ohne Leid funktioniert, dann ist es aus meiner Sicht der größte Irrtum, den wir überhaupt haben können. Es gibt kein Leben ohne Leid und das hat seinen Sinn auch, damit Menschen überhaupt sich bewegen, damit Menschen überhaupt irgendwo in die Puschen kommen. Und ich meine, ich maße mir nicht an, jetzt zu sagen, das ist gerecht oder ungerecht, das ist totaler Schwachsinn. Also es gibt aber dieses Leid und das bringt uns am Ende nach vorne. Und dieses Leid, was ich halt eben ganz stark in meinem Leben habe oder hatte, und das, was ich auch mit meinen Kunden, meinem idealen Kunden teile, ist dieses Leid, einfach zu wissen, es steckt noch was in einem drin und das möchte raus. So, jetzt kann man sagen, oh, das ist aber ein Luxusproblem, wir haben alle Corona, wir haben die Flut und alle möglichen anderen Sachen, das ist doch viel wichtiger, aber eben, bei mir ist es so, ich habe es mal so beschrieben, es gibt ja diese Maslow-Pyramide mit den Grundbedürfnissen, so erstmal Essen, Schlafen, Haus haben, so, und dann kommt irgendwann mal Sex, diese ganzen körperlichen Bedürfnisse, so, und dann gibt es irgendwann die Freundschaft, Freunde, Familie und so, dann gibt es irgendwann Beruf, Talent und so weiter, dann ganz oben gibt es das Thema Selbstverwirklichung. Bei mir ist es halt so, bei mir kommt Selbstverwirklichung gleich nach Essen, Schlafen, und dann eben kommt im Grunde genommen schon fast schon vor Wohnen, kommt dann schon dieses Thema, dass ich mich und mein Sein in die Welt bringen möchte mit dem, wie ich gedacht bin. So, und da habe ich halt festgestellt, es gibt Menschen, die genauso sind wie ich, denen das genauso wichtig ist, und es gibt halt ganz viele Menschen, die das nicht so wichtig ist. So, und für mich ist es halt so, und ich möchte halt mit den Menschen arbeiten, denen das super, super wichtig ist und die einfach von ihrem Freundeskreis, von ihrer Familie, warum auch immer, wir hören, ja, das ist doch ein Luxusproblem, was hast du denn, dir geht's doch super, du verdienst gutes Geld und so weiter und so, warum bist du nicht glücklich, warum bist du nicht zufrieden?
So. Ich mag da einhaken, und zwar, du hast vorhin von den Sachen im Rucksack gesprochen, die wir so mitbringen. Würdest du sagen, dass ein direkter Zusammenhang besteht zwischen den Steinen, die wir im Rucksack mitbekommen, was wir auch früh erleben, und dem, was wir später als Gabe in der Welt entfalten?
Absolut, 100%. Weil letzten Endes, ich meine, es gibt ja unter Marketing-Menschen dieses typische vom, ich bin da durchgegangen und du kannst es auch und ich bring's dir bei. Das wäre zu platt. Aber im Grunde genommen ist der Kern stimmt schon. Der Kern, also die Marketer machen es halt nur manipulativ, aber der Kern ist wirklich schon der, dass du, es gibt in den USA, gibt es einen Kollegen von mir, der dieses Thema sogar sozusagen ganz nach oben gehängt hat, nämlich er nennt das Ganze deine Core-Wound, das Marketing mit deiner Core-Wound, also deine Kernwunde. Und er sagt eben halt, du hast einen Life-PhD, also einen Doktortitel in deiner Kernwunde und ziehst halt Menschen an mit der gleichen Kernwunde. So, und das heißt, dass diese beiden Sachen untrennbar verbunden sind. So, jetzt kann man sich fragen, wo liegt jetzt irgendwie meine Kernwunde, dass ich jetzt mit diesem Thema Sinn und Bestimmung und Seelenaufgabe mich beschäftige? Die Kernwunde ist tatsächlich die, und lustigerweise haben da Jeffrey, heißt ja aus den USA, und ich, nicht umsonst habe ich den jetzt irgendwie auch angezogen, haben da eine ähnliche Kernwunde, er ist schwul und hat eben diese Kernwunde dazugehören, ausgestoßen sein. Hat das irgendwann gemerkt mit, keine Ahnung, 11, 12, 13, 14, als er irgendwie am Strand war, und merkte, dass sein Blick nicht auf die spärlich bekleideten Frauen oder Mädchen im Bikini, sondern irgendwie auf die Freunde von seiner Schwester ging, auf einmal mit ihren Sixpacks, die sie hatten. So, er wusste, okay, da ist irgendwas nicht ganz richtig. Und dann hat er halt eben immer wieder diese Outcast-Wunde gehabt, wenn ich dazugehöre, nicht reinpassen, ein Outsider sein. Und er zieht halt Leute an, denen es ähnlich ist. Und er hat daraus halt Marketing-Team-System gemacht, dass er eben sagt, okay, deine Wunde ist dein größter Asset, dein PhD, und du kannst halt eben Leuten, die gleiche Wunde haben wie du, total viel darüber beibringen, weil du bestimmte Sachen schon verstanden und gemeistert hast. Und deswegen kann man diese beiden Dinge, diesen Rucksack und das, was du machst als Talent oder Gabe, kann man eben aus meiner Sicht auch nicht trennen. Das gehört beides zusammen. Und ich glaube, bei 80-90% aller Beschreibungen, die ich lese auf Internetseiten, vielleicht sogar 95%, wenn Menschen über sich schreiben, über ihren Weg, dann ist das wirklich zu 90-95% haben die irgendwas in ihrem Leben erlebt und daraufhin irgendwas anders gemacht, Neues gemacht, gelernt, entwickelt oder so. Und oft hat es mit Krankheiten zu tun, Burnout, Krebs oder andere Dinge, Schicksalsschläge, vielleicht wichtigen Menschen in ihrem Leben verloren und so weiter und so weiter. Mhm. Und dann daraus mit der eigenen Beschäftigung mit diesem Thema tiefer graben und so weiter, haben sie dann halt daraus halt immer gemerkt, wow, ich weiß jetzt so viel über die Sache, jetzt muss ich es irgendwie weitergeben.
Ja, ja, ja. Ja, ich habe das bei mir genauso erlebt, dass all das, worin ich heute genial bin, war irgendwann mal einfach ein fetter Schmerz. Und ich habe den Schmerz dann irgendwann einfach als so wie so ein Gegner im Boxring gesehen, der gesagt hat, komm, jetzt lass uns boxen und wir trainieren so lange, bis du besser bist wie ich. Und dann habe ich die Sachen gemeistert und habe sie zu einem Punkt gebracht, wo ich mich gefragt habe, will ich sie jetzt beitragen? Und die Sachen, die ich gemeistert habe, die beizutragen, ist auch zu meinen größten Qualitäten geworden. Und auch da, wo ich Menschen abhole, die Schmerzen auch haben. Also ich erlebe das auch exakt so. Ja. Wenn Menschen leiden, Menschen erleben jetzt Schmerz in irgendeiner Form, mit welcher Brille sollten sie diesen Schmerz betrachten?
Also die erste Brille ist immer Annahme. Mhm. Also es geht im Grunde immer, also das ist eine schwierige, im Grunde die schwierigste Lektion überhaupt im Leben, glaube ich, dass man Dinge einfach erstmal nur annimmt. Und ich bin da selber auch kein gutes Beispiel, weil ich mich selber halt auch immer wieder abkämpfe. Einfach, und ich glaube, die größten Kämpfe, die die meisten haben, und das gilt eben auch für das Thema Leid, ist einfach zu lange dagegen anzukämpfen, was ist. Also sozusagen zu sagen, okay, es darf nicht so sein, ich darf jetzt dieses Leid nicht spüren, ich will es nicht spüren, es ist nicht richtig, warum gerade ich? So. Mhm. Und warum ist es jetzt gar nicht besser, als es ist? Und das gibt ein Buch von Rüdiger Schache, wo er irgendwie das, ich weiß gar nicht, den Titel, ich kann ihn gerade mal kurz rausholen, ich habe ihn hier irgendwo. Das Wunder der Hingabe heißt das. Hm. Kann ich nur jedem empfehlen. Da geht es nämlich darum, wie uns das innere Ja glücklich macht. Und das ist halt genau, das hört sich jetzt auch platt an und irgendwie ESO-mäßig und so, aber dieses kleine Buch ist wirklich total schön, weil er sagt eben die drei Ja's zum Ort, zur Situation, zum Selbst. Das heißt also, dass man einfach mal an den Punkt kommt, wo man sagt, okay, es ist alles in diesem Moment erstmal okay, so wie es ist. Und das ist der allererste Punkt, wenn es um Leid geht, das erstmal zu akzeptieren. Es ist so, ich kann das erstmal nicht ändern und ich sollte einfach nicht zu viel Energie verschwenden, um dagegen anzukämpfen, dass es so ist, wie es ist. Dann die Energie lieber daran zu lenken, was kann ich damit tun? Kann ich, wenn es eine Krankheit ist, kann ich was gegen diese Krankheit machen? Gibt es da alternative Wege und so weiter? Und ich meine, wir sind ja beide auch vom Archetypen, von deinem System sind wir beide Meister. Also das heißt, mein erster Punkt und deiner sicherlich auch wäre erstmal dieses Thema, wenn ich ein Leid habe, es zu kartografieren. Woher kommt das Leid? Was hat das mit mir zu tun? Wie gehen andere mit dem Leid um? Gibt es schon Menschen, die dieses Leid irgendwie sozusagen erlöst oder aufgelöst haben? Oder wenn es nicht geht, wie leben andere Menschen mit dem Leid und so weiter? Also erstmal überhaupt das zu verstehen und nicht dagegen anzukämpfen, warum es einen selbst gerade trifft. Mhm. So, ich will jetzt auch nicht sagen, dass alles einen Sinn hat und dieses irgendwie, wenn Menschen wirklich tief im Schmerz sind und wirklich sehr, sehr tief im Leid sind, dann bin ich definitiv niemand, der denen das irgendwie wegreden oder abreden will. Jeder hat seinen eigenen Prozess, seine eigene Zeit, die er trauert, die er braucht, um einfach das zu akzeptieren und die er braucht, um überhaupt wieder an irgendeinen Punkt zu kommen, wo er wieder Hoffnung, Zuversicht oder vielleicht auch irgendwo eine Aufbruchstimmung für sich innerlich hat. Mhm. Und das ist bei jedem Menschen total unterschiedlich. Und da kann von außen niemand irgendwo sich anmaßen zu sagen, ah, dein Kind ist jetzt schon ein halbes Jahr tot, jetzt musst du mal aufhören zu trauern. Mhm. So, das sind alles Sachen, die mir schon begegnet sind, wo ich sage, nee, das muss jeder für sich. Und gerade wenn Menschen, wichtige Menschen in dem sterben, dann wird diese Trauer ein Leben lang dauern, bin ich mir sicher. Also ich hatte Gott sei Dank so enge Menschen noch nicht in meinem Leben, die gegangen sind. Aber ich weiß das einfach tief in mir drin, dass da keiner irgendwie auch nur ansatzweise sich in den anderen so reinversetzen kann, dass er weiß, wie er damit umgehen könnte oder sollte. Es sind ja immer diese blöden Sprüche wie, ah komm, jetzt Leben geht weiter und bla 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 bla. Jeder hat seine Zeit und deswegen, die muss man sich auch nehmen. Natürlich irgendwann kommt der Punkt, wo man sich fragen muss, okay, ist der Sinn meines Lebens jetzt, dass ich halt mein Leben lang traure und leide, weil ein Mensch oder was auch immer passiert ist so. Oder gibt es jetzt einen Punkt, wo ich einfach mal jetzt wieder den Schalter umlegen muss, um aufzubrechen?
Ja, so, das sind so. Hier in der Community haben wir eine Frau, die Sabine Osterburg, deren Kind ist gestorben, was für sie ultra schmerzhaft war. Und sie hat dann nach Jahren des Trauerns einen Weg gefunden. Es ist heute noch ein Thema, das mit Trauer belegt ist. Aber die maßgebliche Kraft ist eine sehr starke, inspirierende Kraft, die daraus erwachsen ist. Ja. Also sie hat, ist eine andere gekommen und hat daraus eine Qualität entwickelt. Und sie hat das quasi genau so genommen. Sie hat, ist in den Ring gestiegen und hat gesagt, okay, ich nehme es an und ich transformiere es zu einem Geschenk, mit dem ich auch die Welt berühren kann. Da haben wir ein paar auch in der Community, auch die Narayani Frei und Co., die da sind. Also auch, dass genau so eine inspirierende Kraft daraus gewachsen ist, dass sie sich der Wunde gestellt haben.
Ja, und wie gesagt, das ist bei jedem Mensch unterschiedlich. Ich meine, meine Krise, die ich hatte damals, die war jetzt in dem Sinne, wenn es mit anderen vergleicht, wenn es um Krankheiten, Todesfälle oder was auch immer geht, war die jetzt von außen betrachtet nicht so gravierend. Für mich war sie sehr gravierend, weil ich einfach wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr musste ich von Sozialhilfe leben, die ich hinterher zurückzahlen musste. Mhm. So, und vor allen Dingen war ich ganz unten angekommen und hatte wirklich auch keine Perspektive und habe mich wirklich gefragt, okay, was ist mit dir falsch? Es ging halt wirklich um dieses Thema, warum kannst du nicht so sein wie alle anderen? Warum kannst du nicht einfach, dann kamen so Sprüche wie, ja, 2 Jahre hält man es auch in der Hölle aus und bla bla bla. Diese ganzen Sachen kommen dann von außen und dann denkst du dir, du bist falsch. Also im Grunde meine Wunde ist immer ist dieses wirklich dieses sich falsch fühlen, falsch sein, Outsider sein, nicht reinpassen, nicht dazugehören. Mhm. So, und jeder, der da jetzt zuguckt und das irgendwie auch oder als Replay sieht oder wo auch immer, kann ich nur sagen, wenn du diese Gedanken und dieses Gefühl auch hast, dann herzlich willkommen im Club. Von uns gibt es eine ganze Menge und man weiß halt nicht, dass es so viele sind, aber es gibt eine ganze Menge halt und nicht nur jetzt durch das, was gerade aktuell passiert, sondern auch schon vorher und auch später. Also dieses Outcast, Outsider-Geschichte hat schon immer gegeben. Und es sind immer Menschen, die im Grunde eigentlich ein Teil ihres Seelenauftrags, wenn man so will, oder der Seelenaufgabe auch ist, das, was jetzt gerade da ist, einen Schritt weiterzubringen. Mhm. Weil wenn alle reinpassen würden, entwickelt man sich weiter, nicht weiter, ja. Weil einfach keiner irgendwie einen Impuls hat, aus der Herde auszuscheren und irgendwie neue Dinge zu tun. Also es kann sich nur weiterentwickeln durch Menschen, die halt eben nicht reinpassen. So.
Ja, ja. Jetzt hast du in den letzten 25 Jahren Systeme studiert, die in einer gewissen Form die Sprache der Seele übersetzen und den Menschen auch helfen zu verstehen, wie sie eigentlich, ich sag gerne, gebacken sind. Kannst du so ganz allgemein darüber was sagen? Was hast du für eine übergreifende Erfahrung mit diesen Systemen gemacht? Was war die übergreifende Lektion durch diese 25 Jahre Studium?
Bezogen auf die Systeme oder bezogen auf mich? Auf die Systeme wahrscheinlich eher.
Bezogen auf das, also ja. Was hast du über die Menschen gelernt durch das Studium dieser Systeme? Über das Leben?
Also letzten Endes, wenn ich mir ein Label geben dürfte oder sollte, wie auch immer, dann wäre das Thema Musterseher. Mhm. Ich bin Musterseher, schon immer gewesen. Und das hab ich als Journalist im Grunde genommen, war ja auch die Aufgabe, du kommst irgendwo hin, sprichst mit Menschen oder bist auf einer Veranstaltung so, schreibst dann irgendwie in deinem Blog voll. Ich habe bis heute noch neben mir immer so einen alten Journalistenblock liegen. So. Mhm. Das ist einfach Krankheit. Und dann irgendwann kommst du an den Schreibtisch zurück als Journalist und dann setzt du dich hin und dann guckst du dir Notizen an und denkst dir, okay, ja, was ist jetzt die Message? Was muss ich dem Leser draußen mitteilen über das, was ich da gerade gesehen habe oder gehört habe oder das Interview, mit dem ich gesprochen habe, mit den Menschen? Was ist sozusagen die Essenz? Mhm. Dieses Thema Essenz ist eigentlich das, dieses Musterseher Essenz ist das, was mir halt auch schon, ja, das war, da war ich 25, das ist wirklich genau jetzt 25 Jahre her. Mhm. Da habe ich meine erste Astrologie-Sitzung gehabt beim Astrologen. Und der hat damals gesagt, und das Wort Essenz ist auch mit E, und der hat damals ein anderes Wort gesagt, nämlich das Wort, mit W, genau. Sie sind dafür zuständig, Wesentliches zu kennzeichnen. Das waren seine Worte. Und die habe ich nie vergessen, weil das einfach auf den Punkt, ich habe es damals gespürt, konnte es aber noch nicht so ganz zuordnen und habe ihn gefragt, okay, was meinst du jetzt mit, oder was meinen Sie jetzt mit wesentlich? Ich bin ja Journalist, ist ja super, das ist ja was Wesentliches. meint er, nee, Journalismus ist in vielen Punkten nicht wirklich wesentlich. Da geht es um andere Dinge. Habe ich damals noch nicht verstanden. Mittlerweile, klar, verstehe ich, was er damit meinte. Aber meine Stärke ist wirklich dieses Muster sehen. Und die Tools, die spirituellen Tools wie Astrologie, Numerologie, Human Design, was haben wir noch? I Ching, Maya-Kalender. Also ich arbeite wirklich mit 10, 15, ich habe jetzt mal eine Liste gemacht, 20 verschiedene Tools habe ich, mit denen ich wirklich auch intensiv arbeite, von denen ich wirklich 10 sehr gut beherrsche, 5 mega, mega gut. Und also es geht immer weiter runter. Ich bin nicht in allen Tools jetzt irgendwie der Mega-Spezialist in die Tiefe. Das bin ich bei Numerologie und bei dem Kartensystem und beim Human Design auch bis zu ersten Grad. Mhm. Allerdings würde ich damit jetzt nicht rausgehen und ich mache keine Human Design Readings. Aber ich mit dem Tool beschäftige mich auch schon mittlerweile seit über 15 Jahren. Mhm. Und der Punkt ist der, ich habe einen etwas anderen Ansatz vielleicht als andere. Weil es gibt Menschen, die meisten sind so, dass sie halt ein Tool in der Tiefe machen. Oder vielleicht 2, 3 Tools, wie auch immer. Und ich mache eben, wie gesagt, Numerologie, dieses Kartensystem, mache ich in die Tiefe. Das sind die beiden, die ich eigentlich wirklich in der Tiefe und Astrologie bis zu einem gewissen Grad auch noch. Diese beiden auf jeden Fall, die mache ich in der Tiefe und alle anderen nehme ich mir so sozusagen, dann nehme ich die wichtigsten Signale raus.
Um die Muster zu sehen.
Was denn?
Um die Muster zu erkennen.
Genau, um die Muster zu erkennen. Also im Grunde genommen geht es so, ich fange erstmal an ohne hier dieses Tool. Also wenn ich dich jetzt kennenlernen würde, du wärst mir, keine Ahnung, ein Interessent, ein Kunde, was auch immer, oder wir würden uns irgendwo kennenlernen, dann würde ich schon, ohne dass ich jetzt ein Tool mit dir, also dass ich jetzt dein Geburtsdatum wüsste oder sonst irgendwas, wüsste ich schon, hätte ich schon eine Idee oder ein Gefühl dafür, in welche Richtung dein Sein geht, in Anführungszeichen. Mhm. Dann weiß ich ungefähr, bist du eher eine reife Seele oder eher nicht so oder eher, ne, also bist du eher oberflächlich oder eher tiefgründig, bist du eher, also diese ganzen Sachen, die gehen bei mir unbewusst ab. Mhm. Und dann irgendwann, wenn du mich fragst, was machst du denn so, dann erzähl dir, was ich mache oder ich frage dich vielleicht, weil ich einfach neugierig bin, Mensch, ich nehme da was wahr, jetzt würde ich gerne mal testen, irgendwie findet sich das bei dir auch wieder. So, und dann gucke ich dann mit den ersten Systemen drauf. Und wie gesagt, mit der Numerologie komme ich schon super, super weit. Obwohl, das ist das, was muss ich mal an der Stelle auch mal loswerden, was mich ein bisschen ärgert, ist, dass die Numerologie, seitdem ich mich dann beschäftige, seit 25 Jahren, ziemlich genau, es ging immer mehr im Mainstream rein und mittlerweile ist Numerologie so ein bisschen so, wie so ein, naja gut, Numerologie mache ich halt auch noch. Ne? So, alle machen irgendwie Numerologie noch irgendwie mit. Ja. So, und wenn ich dann sehe, was sie machen, wie sie es machen, dann sehe ich halt einfach auch, okay, die haben zum Teil dann wirklich wichtige Bausteine, Konzepte aus meiner Sicht nicht verstanden oder nicht auf dem Zettel, keine Ahnung. Und jeder macht das irgendwie und das merke ich auch mittlerweile, weil ich öfter auch die Reaktion von Kunden jetzt kriege, die wurde, ja, warum soll ich bei Ihnen denn ein Numeroskop kaufen? Das kann ich mir auch zusammen googeln. Mhm. So, und das ist halt so dieses Ding. Und mein Ding ist einfach, dass ich wirklich, dass es um die Muster geht. Und ich glaube, was ich über die Tools gelernt habe, ist, ein Tool bildet nie alles ab. Das heißt also, ich würde nie nur mit einem einzigen Tool mir jemanden angucken. Und das Zweite, was ich gelernt habe, ist, hängt mit dem Ersten zusammen, nämlich es gibt immer mindestens ein Tool, was einen wesentlichen Schlüssel hat. Mhm. Wunderbar, ich habe im Human Design habe ich einen Kanal, das ist der 214er Kanal, der geht vom Sakral zum G-Center. Und den nennt man den Kanal des Beat und auch den Kanal des Schlüsselmeisters. Mhm. Und Jiten Parkin, bei dem habe ich 2 Sessions gemacht über 10 Jahren schon. Der hat ja die 3 bekanntesten Human Design Bücher geschrieben, die es mittlerweile auch auf Deutsch gibt. Und der hat damals zu mir gesagt, du bist jemand, wenn jemand zu dir kommt, du hast für jeden einen Schlüssel, egal womit er kommt. Und das stimmt auch. Mhm. Das ist genau dieser Kanal, dieser Beat-Kanal. Und wenn du jetzt zu mir kommst mit einer Frage, dann ratter ich sozusagen durch und dann überlege ich mir, okay, in welchem System finde ich den Schlüssel dafür? Und das ist manchmal Numerologie, das ist manchmal Human Design, das ist manchmal Astrologie, das ist manchmal dein Maya-Zeichen, das ist manchmal auch mein Kartensystem. So, und das ist immer unterschiedlich. Aber ich merke einfach aus der Frage, die du hast und aus deiner Konstellation, merke ich, okay, da ist das und das Thema dahinter und dann gucke ich mir, welches System sozusagen beschreibt genau diesen Punkt, der dahinter ist. Das ist sozusagen das, wie ich mit dem System arbeite. Deswegen, ich glaube, dass jeder, der wirklich gut ist in einem bestimmten System, also gute Astrologen definitiv und auch von mir aus auch gute Leute mit Human Design, die kommen wahrscheinlich ähnlich weit, denke ich mal. Also Astrologie ist, glaube ich, die Disziplin, die Wissenschaft, wo du, wenn du wirklich richtig, richtig gut bist mit Erfahrung über 10, 20, 30, noch länger, wo du, glaube ich, wirklich noch mit die meisten Dinge abbilden kannst, wenn du nur ein einziges Tool hättest.
Ja. Das bedeutet, wenn ich das zusammenfasse, was du gelernt hast auf der Journey, ist, dass sich durchs Leben jedes Menschen ziehen sich Muster.
Genau.
Diese Muster definieren, wozu die Menschen im Prinzip hier sind, was sie mitbringen.
Genau.
Und du nutzt diese Variation an Tools, um die verschiedenen Hinweise abzugleichen, um dieses Kernmuster zu finden, diesen Kernschlüssel.
Genau.
Das heißt, du gehst sozusagen durch die 7 Schlüssel deiner Seele oder sowas, könnte man sagen.
Kann man sagen, ja.
Genau, und dann bildet sich ab, hey, was ist denn der Kern von dir? Und den gilt es dann zu entfalten und in die Welt zu bringen.
Genau.
Ja. Ja.
Und das ist bei einigen, ich sage es mal, einfacher, weil sie wirklich, also das ist halt immer auch, jeder Mensch ist halt unterschiedlich und jede Konstellation ist auch unterschiedlich. Und es gibt halt Menschen, wo ich dann schon, wenn ich mir auf die Sachen gucke, dann gucke ich gucke dann mal erst auf Numerologie und Astrologie und dann eben die Karten. Die drehen nämlich immer als allererstes so. Mhm. Und damit kannst du schon 70-80% eines Menschen von der Richtung her sehr gut einschätzen.
So, kannst du da direkt so 1, 2, 3 Beispiele geben? Wie könnte so ein, wenn du jemanden so durchanalysiert hast, was für Pfade öffnen sich da? Was für, ich möchte sagen, Archetypen? Kannst du Beispiele nennen, was sich daraus kristallisiert hat, um es noch greifbarer zu machen?
Kann ich mal dein Beispiel nennen. Also ich hatte irgendwann mal gesehen, wann du Geburtstag hast. So, und dann, das ist ja spannend an meinem System ist, dass ich nur mit dem Geburtstag alleine schon eine Menge machen kann. Mhm. So, und dann habe ich halt, in diesem Fall habe ich halt nur den Geburtstag gehabt. So, und dann habe ich gesehen, okay, in meinem Kartensystem ist das der Karo Bube. So, und der Karo Bube ist die Marketingkarte. Was machst du die ganze Zeit Marketing? So, also, weil der Bube ist so dieses, dieses jugendliche, frische, sprühende, charmante, eloquente, kreative. So, und auf der Schattenseite kann der Jugendliche, das ist bei dir jetzt nämlich nicht so wahr, weil du halt eben auch für dein Alter schon sehr reif bist, was ich auch über das Human Design, da sind wir schon mittendrin, über das Human Design mit deinem 6-2er-Profil, also immer wenn ich eine 6 im Profil sehe, dann traue ich den Leuten schon mal eine gewisse Reife zu, zum Beispiel. Und das hast du ja halt auch, also mit deinen 30 bist du schon auf jeden Fall sehr, sehr viel weiter, als viele in ihrem ganzen Leben es sein werden, weil es einfach auch nicht, weil im Leben halt auch nicht so die großen Sprünge irgendwie in einer Inkarnation, sondern du machst bestimmte Entwicklungsschritte, machst du ja über mehrere Inkarnationen verteilt und dann kommst du in eine Inkarnation mal, wo du dann halt einfach klar sagst, okay, jetzt möchte ich einfach den letzten Sprung machen bei diesem Thema. Während bei anderen Menschen ist es so, dass du merkst, okay, die sind bei dem Thema noch ganz am Anfang, die sind noch gar nicht offen, die kriegen das noch gar nicht, die haben noch gar nicht das Bewusstsein, dass sie überhaupt dieses Thema annehmen können. So. Und bei dir ist es halt so, oder bei anderen ist es halt so, die sind dann halt eben an bestimmten Themen schon so weit, dass sie einfach nur einen kleinen Kick brauchen, dann gehen sie halt diesen Schritt. So, das heißt also, der Bube, dieses kreative Jugendliche, aber auf der anderen Seite auch, kann auch unreif sein. Viele Buben, die ich kenne, sind auch unreif und sind auch zum Teil, nehmen es manchmal mit der Wahrheit nicht so ganz genau. Also erzählen einem gerne auch mal einen Feind vom Pferd. Das ist bei dir alles nicht der Fall, aber eben halt, ich kenne auch andere Buben, bei denen das so ist. So, dann ist das Thema Karo, ist das Thema Geld und Werte unter anderem. Das heißt also, die sind sehr business-minded, diese Menschen, alle mit einer Karo-Karte. Mhm. Und dann ist auch lustig, und das, ich meine, wir haben noch nicht darüber gesprochen, aber ich bin mir relativ sicher, dass das bei dir so ist. Und das ist der Unterschied zu mir, das kann ich gleich auch nochmal erklären, was meine Karte ist. Die Karo-Karten sind Menschen, die erstmal einfach machen. So, das heißt, wir kriegen irgendeine Aufgabe. Also meine Kartenlehrerin damals hat mir das mal so an so einem schönen Beispiel erzählt oder Bild. Die kleinen Kinder in der Schule kriegen eine Aufgabe von der Lehrerin. Die kleinen Herzerkarten, ne, gehen erstmal an einen großen Tisch, versammeln sich und sprechen, oh, wie willst du es machen? Ah, das können wir doch so und so und so und so und so und so. Das sind so die Herzensmenschen, die Beziehungsmenschen. Die kleinen Kreuzer, so wie ich bin ein Kreuzer, oder ich habe eine Kreuzkarte, so, ich bin das ja nicht, ich habe nur die Karte. So, die gehen erstmal in die Bibliothek oben, setzen sich an den Rechner, jeder für sich, recherchieren bei Google, ne, oder holen Lexikon raus, ne, schlagen nach und so weiter. So, und die kleinen Karos, so wie du, machen erstmal irgendwas. Dann merken sie nach 5 Minuten, oh scheiße, war nicht gut, muss ich was anderes machen. Machen wir was anderes. Dann nach 5 Minuten, oh nee, jetzt muss ich das machen. Und so, das heißt, die probieren, die sind Action-Taker, die gehen sofort in die Aktion rein. So, und die kleinen Piker stehen die ganze Zeit da, so. Warten, bis alle anderen wieder da sind und sagen, das war scheiße, das kannst du besser. Wie kommst du denn auf den Quatsch gekommen und so? Also das sind so die gucken von oben auf alles drauf, die haben so alle Energien in sich drin.
Die machen quasi das Qualitätsmanagement.
So, und die, und ich bin halt ein Kreuzer und das ist halt Fluch und Segen. Also jede Farbe hat Fluch und Segen letzten Endes. Und meine Kreuzerkarte, ich bin Wissensstank. Ich habe den Kreuzkönig sogar. Das ist die höchste Karte im Bereich Kreuz. Also es ist der Meister des Wissens und das bin ich in jeder Phase meines Seins, bin ich ein Wissensjunkie. So. Problem ist, ich komme schwer in die Umsetzung. So, da fehlt mir halt dieses Karo-Ding. So, wenn du so willst. Also habe ich zwar in meinem Live-Pass auch mit drin, ein paar Karo-Karten, aber eben halt Astrologie habe ich zum Beispiel unheimlich viel Luft. Also ich bin totaler Theoretiker, Kopfmensch, aber auch lustigerweise ein Fühlmensch, was ich aber auch erst seit 5 Jahren oder so weiß und auch reingelassen habe. So, und so gucke ich halt auf jemanden, der halt, wenn ich bei dir zum Beispiel würde ich jetzt halt den Karo Buben sehen, wüsste ich, okay, alles klar, sehe total viele Signale, die mir das auch bestätigen, sehe, dass du mehr auf der lichten Seite bist, dass du die Schattenseiten, dafür kenne ich dich nicht genug. Jugendlicher Übermut, sage ich immer bei dem Buben, auch dieses Peter-Pan-Syndrom, nicht erwachsen werden wollen, auch dass du viel mit Rollenspiel machst, das ist alles, was aus dieser Karo-Bube abbildet. Das heißt, nur mit deinem Geburtstag und deinem Monat weiß ich schon eine ganze Menge über dich. Und dann kann ich mal gezielt Fragen stellen, kann ich fragen, Marc, ist es denn so? Machst du das so? Was ist denn so? Und dein Hobby?
Lass uns da ganz kurz unterbrechen, weil ich mag einmal die Reflexion für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen geben. Und zwar die Sachen, die du mir jetzt erzählst, auf Basis von dieser einen Information, sind zum größten Teil Sachen, die ich in den letzten 10 Jahren Persönlichkeitsentwicklung durch viel gegen Wände laufen, so in eine Awareness gebracht habe. Zum Beispiel ich habe diese Qualität und Schwäche des Aktionismus. So, ja. Da kommt ein Problem.
Wusste ich nicht, lustigerweise, das ist spannend.
Ja, genau. Also zum Beispiel, ich habe die Ela-Krieger vor kurzem getroffen. Wir haben Tribe aktiv, das hast du mitbekommen, wir haben uns getroffen, haben wir gesehen, wir haben 2 Tribes, da könnten wir was machen. Und wir haben sofort eine Aktion geplant, sind 5 Minuten später live und alles war auf dem Weg. Und die Sachen, die ich in der Form mache, sind meistens, die sind nicht bis zum Ende durchdacht, sondern das Durchdenken passiert auf dem Weg. Ja. Und ich habe damit so oft gehadert, weil natürlich nicht alles, was ich dann mache, auch gut ist, sondern viel starte ich dann, aber es läuft nicht gut. Aber in dem Moment, wo ich das nicht als Bewusstsein habe, starte ich was, dann geht es irgendwie schief oder ist einfach nicht gut. Und dann zerfleische ich mich selbst, weil ich mir denke, ich hätte mehr nachdenken sollen und Co. Aber durch das Aufbauen der Awareness von, das ist einfach eine Qualität von mir, kann ich das betrachten auf eine Art und Weise, dass ich sage, okay, ich kenne meine Qualität. Das heißt, ich tue mich mit Leuten zusammen, die mit mir durchdenken, lasse mir ein bisschen mehr Zeit, bevor ich Entscheidungen treffe und kann so aus diesem Schatten ein Licht machen und kann aber die Qualität in mir erhalten. Und auch die, zum Beispiel dieses Peter Pan-Geschichte. Ich bin heute noch, bin ich frech, ich bin ein Spieler und ich liebe das spielerische
Kind. Ja, das ist der Karo-Buben-Reinkultur. Deswegen, genau. Also, du hast ja total, also deswegen, es ist nur dein Geburtstag. Ich wollte nur immer das Geburtsjahr dafür wissen. Mhm. Das heißt, es gibt kein anderes System, was ich kenne, was nur mit dieser einen Information so viel rausholen kann. Und das ist halt das Spannende. Und deswegen, das heißt, ich bin für jede Situation sozusagen gewappnet. Wenn ich bei Facebook jemand nur den Geburtstag freigegeben habe, weiß ich, okay, alles klar, weiß ich schon mal die Karte. So, und ich kenne auch noch eine andere Zahl aus der Numerologie, die ich jetzt aber nicht verrate. Das ist schon, die ist richtig geil. Die kann ich auch aus diesen beiden Dingen alleine rausziehen. Mhm. So, und dann, wenn ich dann mit jemandem spreche, dann stelle ich halt entsprechende Fragen. Freddy, okay, Marc, ist das so und so und so und so? Mhm. Ist das so und so und so? Bei dir zum Beispiel, jetzt sind wir gleich beim nächsten Step sozusagen. Bei dir weiß ich jetzt ja auch dein 6-2er-Profil im Human Design. Da weiß ich, 6. Linie, mach bis 30 einfach, verhält sich wie eine 3. Linie. Und die 3. Linie ist Erfahrung, 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 Erfahrung. Und ich habe einen guten Freund, der hat ein 3-5er-Profil mit der 3. Linie vorne auch. Also im Grunde analog zur 6. Linie. Wobei deine 6. Linie sich jetzt noch, ab jetzt irgendwann wirst du halt in die 2. Phase kommen, wo du mehr beobachtest. So, und dann irgendwann kommst du mit um die 50, kommst du halt vom Dach, vom Beobachten runter. Und dann, wobei du bist echt eine Ausnahme, weil du jetzt schon im Grunde mit 30 im Grunde schon fast an dem Punkt bist, wo du vom Dach runterkommst, so ungefähr. Oder wo du die 3 Phasen nicht bei dir auch vermischen. Also du bist in der Tat ein Sonderfall, sage ich jetzt mal. Jedenfalls ist es so, dass dann mit deiner 6. Linie, dass du halt immer diese Erfahrung machst. Und ich habe noch einen Freund, der ein 3-5er-Profil hat mit der 3. Linie. Und ich kenne ihn jetzt irgendwie seit intensiv, kennen wir uns irgendwie 3-4 Jahre. Und ich habe mir in diesen 3-4 Jahren den Mund vor sich gesprochen, geredet. Ich habe ihm gesagt, René, mach das nicht, mach das nicht. Und er muss immer alle Erfahrungen selbst machen. Also wenn jemand von außen was sagt, da rein, da wieder raus. So, und das ist auch die 3. Linie in Reinkultur. Und das ist bei dir wahrscheinlich auch was, du musst diese Erfahrung auch selber machen. So, und das ist das Spannende an diesem System. Wenn ich das beobachte, dann sehe ich halt eben, wie jemand halt diese Sachen lebt und welche Signale kommen. Und dann gucke ich nochmal rein, okay, das kommt von da und so weiter. Mhm. Und das ist das Spannende halt.
Ja. Also ich mag da nochmal den Fakt stressen. Im Englischen sagt man, I want to stress the fact, ist viel schöner als im Deutschen, dass in dem Moment, wo ich habe mir diese Erfahrungen, dass einfach wie ich bin, habe ich mir sehr viel durch einfach Trial and Error arbeitet und habe auch sehr viel Selbstverurteilung durchlebt, weil ich mich als falsch empfand, weil ich einfach nicht perfekt war und nicht jede Qualität der Welt hatte. Und durch diese Stück für Stück Selbsterkenntnis habe ich Wege aufbauen können, wie ich mich selbst als Qualität sehen kann und wie ich die Schattenaspekte, wenn man sie so nennen möchte, in Container bringe, wo ich sie lebe, aber wo sie mich nicht leben, sondern wo ich sie lebe.
Genau.
Aber die Zeit, die ich damit gebraucht habe und die Menge an Schmerz, die ich erlitten habe, war echt hoch. Das heißt, wenn jemand diesen Weg so abkürzen kann, indem er 10 Sekunden auf meine Geburtsdaten guckt, ist einfach eine immense Veränderung, weil ich dann für mich jetzt schon einen Bauplan erstellen kann, der mein Leben einfach leicht macht und der mir so viel Selbstverurteilung und Fragezeichen sich selbst nicht checken erspart. Das mag ich nochmal betonen.
Ja, die dritte Linie, also jetzt in diesem Fall bei dieser 6, aber das ist die dritte ist da wie gesagt mit drin, das ist das große Thema Scham. So, deswegen, also man schämt, du hast schon gesagt, du hast dich dafür geschämt, dass du halt immer wieder diese Sachen gemacht hast. So, das ist einfach was nicht sein muss, weil es gehört zu dir, es ist halt eingebaut da. Und wie gesagt, ich habe mittlerweile so viel dritten Linie zu tun und die haben alle dieses Thema, dass sie halt sich in Sachen reinstürzen und dann irgendwie so. Und dann, wie gesagt, ich bin dann immer der Oberlehrer oft auch, weil in mir selber ist es so mein Schattenthema und der Oberlehrer immer, ich weiß es besser, dann machst du es doch so. Und dann habe ich mittlerweile einfach verstanden, es geht bei denen einfach nicht. Ist einfach okay. Müssen sie einfach dann die Erfahrung machen und wie ein Kind nicht nur einmal auf die Herdplatte, auf die heiße, sondern irgendwie 10-mal.
Ja.
So. Das Ding bei der dritten Linie ist einfach nur das, Menschen mit der dritten Linie sollten irgendwann an den Punkt kommen, wo sie aus dieser Erfahrung auch wirklich lernen und dann Dinge anders machen. So. Und das ist bei den dritten Linien halt irgendwie, wenn du irgendwie 3, 4, 5-mal denselben Fehler machst, dann ist es irgendwann nicht mehr okay.
Ja.
Das ist so ein bisschen so die sozusagen das Sternchen und die kurze Erklärung unten drunter, die ich dir mal geben möchte an der Stelle.
Ja. Du hast im Vorgespräch was Spannendes gesagt, und zwar, du hast es so schön gesagt, alles auf der Welt ist mit natürlichen Zyklen verbunden. Nur, und so, ich ergänze mit meinen Worten, die Menschen sind völlig okay damit, zu glauben und zu sehen, dass der Mondzustand Ebbe und Flut verursacht und damit Milliarden Tonnen von Wasser weltweit bewegt. Aber sie sind nicht okay damit, anzunehmen, dass diese Bewegung von Milliarden Tonnen von Wasser sie selbst als Kreaturen auch beeinflusst.
Genau. Oder noch prägnanter das Beispiel der 4 Jahreszeiten. So, warum gibt es nur in der Natur 4 Jahreszeiten? Warum gibt es die nicht auch in Menschen? Mhm. Klammern, es gibt sie. So.
Was sind deine Gedanken zu, du hast es vorhin Soul Timing genannt. Was ist
ja,
das?
Soul Timing. Das kam ja heute Morgen unter der Dusche oder beim Rasieren, glaube ich. Kam mir dieser Begriff Soul Timing. Also es ist eine Art Seelentiming. Also wenn es einen Seelenplan gibt, gibt es auch ein Seelentiming. Das ist eigentlich das eine bedingt das andere. Weil ein Plan heißt ja auch, dass es bestimmte Abfolgen und Stufen gibt. So, und es ist so, dass mit dem Seelenplan, es gibt Bücher und auch Schilderungen von Menschen, die das mal irgendwie in Trance oder Hypnose halt diese Sitzung erlebt haben, wenn die Seele sich ihre Inkarnation plant. Das heißt, da sind ganz viele Seelen, also Geistführer, Seelenpartner, Seelenfamilie, also sind an einem so großen Tisch, so kann man sich das vorstellen, und besprechen dann, okay, lieber Marc, in diesem Fall vielleicht, ne, lieber Marc, okay, du willst doch mal wieder inkarnieren, das ist super, da freuen wir uns drüber. Was möchtest du denn jetzt irgendwie Neues lernen? Und dann würdest du als Marc halt dich hinsetzen und sagen, okay, so die Sachen, wenn man sie alle aufschreiben vielleicht, oder eine große Tafel oder was immer so. Und dann würden deine Seelenfamilie, deine Geistführer sagen, Mensch, Marc, das ist super, finde ich total klasse, aber es fehlt noch die und die Erfahrung. Da haben wir gesehen, in deinen letzten Inkarnationen hast du jetzt die und die Sachen irgendwie nicht, das hast du noch nicht so ganz durchdrungen oder da fehlt dir noch ein Baustein oder was auch immer. Willst du das nicht auch noch mit reinnehmen? Vielleicht lässt du das andere dafür weg. Also so stelle ich mir das vor. So, und dann legst du fest, okay, das möchte ich jetzt lernen, das ist mein Einkaufswagen, mein Rucksack, was auch immer. So, dann suchst du dir deine Eltern aus, wo du sagst, okay, das ist die Startaufstellung, wie bei Formel 1, ne? Ich stelle meinen Startwagen in eine Startaufstellung so und von der fahre ich dann los, ne? Und letzten Endes ist genauso, klar, wenn du bei der Formel 1 weiter hinten startest, hast du natürlich, sind die Chancen, dass du weiter vorne landest, nicht so groß, aber du kannst halt auch, wenn du weiter hinten startest, gab es auch schon Rennen, wo jemand von relativ weit hinten auch am Ende gewonnen hat, weil andere vor ihm ausgefallen sind oder was auch immer, oder wenn er ein guter Fahrer ist. Das heißt, also, du suchst dir die Eltern aus, Startaufstellung, weil sie dir genau das spiegeln oder genau die Lektionen geben, die du halt brauchst. So. Und dann gibt es halt noch so, und jetzt kommt das Thema Soul Timing. Dadurch, dass du halt eben an einem bestimmten Tag inkarnierst und bestimmte Dinge mitbekommst, hast du auch gleichzeitig ein Timing. Das heißt, also, zu deinem Wesen kommt eben halt noch so eine Art Lebensjahreszeiten, in Anführungszeichen. Und diese Lebensjahreszeiten haben für jeden halt unterschiedliche Qualitäten. Und ein Soul-Timing ist im Grunde genommen so eine Mischung aus deinem Seelenplan und aus den Seelenjahreszeiten, wenn du so willst. Die kommen da irgendwo zusammen. Und auch da gibt es so eine Art Startaufstellung, in Anführungszeichen, weil jeder halt mit einem anderen Lebensweg kommt und dadurch auch mit einem anderen persönlichen Jahr startet und weil auch der Ablauf der Jahre sich dann mit dem Lebensalter anders kombiniert. Und da hast du sozusagen du kriegst schon bei der Geburt so eine Matrix mit. so eine Soul Matrix, wenn du so willst, also Soul Timing Matrix, wie auch man das nennen will. Und der Punkt ist der, und das ist halt, also, wie ich es eigentlich auch meine. Es gibt ja Zyklen in verschiedenen Größen. Es gibt einmal ganz große Zyklen, der große Zyklus ist dein Lebensweg. Den hast du sozusagen, ich weiß gar nicht, was deine Quersumme ist von deinem Geburtsdatum.
Ich glaube 7.
7, ja genau. Das heißt, der größte Zyklus ist, wenn du so willst, ist die 7. So, und dann gibt es eben halt nochmal so 3 größere Zyklen, also die sich aus deinem Geburtsdatum ergeben. Und dann gibt es in diesen größeren Zyklen gibt es wiederum noch kleinere Zyklen. So. Und dann gibt es auch nochmal wieder über die Astrologie ganz spannende Zyklen. Und es gibt einige, die jeder hat, wie zum Beispiel die ganzen Returns, wie Saturn-Return, Uranus-Return und so weiter. Das sind sozusagen Wendepunkte im Leben, wenn halt eben diese Returns sind. Mhm. Und die kann man dann halt wieder zusammenpacken mit den Sachen aus dem Kartensystem und aus der Numerologie. Dann kann man da ein relativ enges Schnittbild machen aus den ganzen Timings. Mhm. Aber dieses Soul-Timing meine ich eigentlich tatsächlich in der ersten Linie so, dass du halt deinen ganz persönlichen Rhythmus hast. Und plus, dass du halt eben auch noch Seelenabsprachen hast mit anderen Seelen. Mhm. Und ein Teil des Soul-Timing ist tatsächlich auch, wann triffst du welche Seele auf deinem Weg? Also wenn du oben bei dieser Inkarnationsplanung sitzt, es gibt ja eigentlich keinen Raum und Zeit. Und das heißt, es sind vielleicht auch Seelen dabei, die bevor du inkarnierst, schon inkarniert sind. Deine Eltern zum Beispiel könnten dabei sein, theoretisch. Mhm. Oder eben auch Freunde oder Seelen. Und die sagen dann, okay, pass mal auf. Wenn du, keine Ahnung, im Alter zwischen 28 und 30 wirst du wahrscheinlich feststellen, dass der Job, den du irgendwann gemacht hast, nicht zu dir passt und scheiße ist und so weiter. Dann komme ich mit meinem, keine Ahnung, Wissen über XYZ und wir treffen uns irgendwie und dann sozusagen inspiriere ich dich mit dem, was ich da mache und dann kriegst du Informationen, damit du halt deinen eigentlichen Weg einstellst. Also so diese Absprachen gibt es, das ist auch eine Art von Soul-Timing. Und in dem Kartensystem, was ich habe, das ist das mega geile, spannende, kannst du sogar das sehen. Du kannst wirklich sogar sehen, wann Menschen mit welchen Geburtskarten halt in deine Matrix kommen. Mhm. Das gibt weltweit kein System, was das kann, aber dieses Kartensystem kann das. Kann ich wirklich genau sehen, und das ist so spooky, also über die letzten 5 Jahre habe ich das so intensiv mir angeguckt, wie häufig eine Jahresfokuskarte bei Leuten im Fokus war, wenn es um den Partner ging, um den Chef ging, um wirklich zentrale Menschen, die in dem Jahr wirklich nicht nur kurz, sondern wirklich über Monate zum Teil eine Rolle gespielt haben, dass die in diesem Kartenbild extrem beim Prunier der Stelle aufgetaucht sind, mit ihrer Geburtskarte.
Da habe ich 2 Fragen dazu. Die erste Frage ist, wie nützt mir das? Also wenn du mir jetzt diese Jahreskarte ausliest als Beispiel, wie kann ich das verwerten?
Also das war ein sehr, sehr spezielles Beispiel, ne? Diese Seelenabsprachen. Mhm. Aber insgesamt ist es so, es gibt einen Spruch, den hat mal irgendeine Numerologin gesagt, glaube ich, oder Astrologin, wenn du halt Dinge zum falschen Zeitpunkt tust, ist es so, als wenn du im Januar Tomaten pflanzen würdest. Mhm. So. Und das ist halt der Punkt, dass es gibt halt eben genauso, wie es draußen Jahreszeiten gibt und weil du du wirst halt, gerade wenn du Dinge säst und erntest und so weiter, gibt es halt einen ganz klaren Zyklus, den die Natur mittlerweile jetzt durch diese ganzen Klimaveränderungen, der sich ein bisschen verschoben hat zum Teil. Ne, manchmal gibt es überhaupt keinen Winter, dann gibt es eben total kalten Winter. Manchmal ist die Ernte früher, dann ist sie später, aber du hast im Grunde immer so einen Zeitkorridor, mhm, der sich auch nicht großartig ändert. Und das gibt es im Leben von Menschen halt genauso. Und das gibt es einmal im großen Zyklus, gibt es aber auch im kleinen Zyklus. In der Numerologie ist es halt dieser 9-Jahres-Zyklus. Mhm. Und da ist es so, kann ich mal ein Geheimnis ist nicht, aber aus meinem Leben plaudern. Ich habe tatsächlich mein Initiationserlebnis war eben 97, diese Geschichte mit dem Job, den ich geschmissen habe, mhm, nach 2 Tagen. So. Und dann habe ich halt wirklich intensiv vorher schon so ein bisschen, aber dann sehr intensiv mit diesen Sachen wie Numerologie, Astrologie beschäftigt. So. Und dann habe ich tatsächlich ganz bewusst in meinem einer Jahr, das für Neubeginn steht, 2003, da war ich, glaube ich, durch die New Economy-Krise war ich dann noch irgendwie arbeitslos und habe dann sozusagen mit Unterstützung des Arbeitsamtes habe ich mein Numerologie-Business gegründet. Mhm. Im Assessment Center mit 2 Psychologinnen, mhm, die mir beide bescheinigt haben, okay, Herr Aschenbeck, ich weiß jetzt nicht, was Numerologie ist und so, aber ich traue Ihnen das zu, dass Sie daraus ein Business machen. Das war 2003. So. Das war so eine Gründerwerft, hieß das Ding, und das war so ein Inkubator, wo ich ein halbes Jahr lang alle möglichen Coaches mit mir, wie man halt ein Business gründet. Ne? Das heißt, dieses ganze Gründerwissen haben wir da bekommen. Dann hat es aber nochmal 9 Jahre gedauert, also in den 9 Jahren darauf habe ich halt angefangen, habe gemerkt, okay, funktioniert so nicht, und irgendwann 2008 habe ich dann, oder 2007 habe ich dann das auf online umgestellt, dass ich also jetzt mittlerweile ist mein Hauptbusiness halt, dass ich die Reports verkaufe, neben der Beratung. Mhm. Und das war 2007 und dann hat es aber nochmal gedauert, habe ich nochmal zwischendurch einen, sozusagen einen Schritt zurück gemacht, bin nochmal in die Festanstellung als Journalist gegangen und habe dann in meinem zweiten einer Jahr, 2012, habe ich dann irgendwann mit der Numerologie genauso viel verdient wie mit meinem Hauptjob. Und dann bin ich ausgestiegen.
Ja.
Also ich bin kein Typ, der jetzt sagt, oh, schmeiß alles hin und mach nur noch das. Das ist dein Seelenbusiness. Mach das jetzt sofort. Sondern das muss man bei jedem wirklich genau hingucken. Du wärst ein Typ dafür, ich war es nicht und bin es auch nicht. So, und ja. Andere, viele andere sind es auch nicht. Weil ich halt an der Stelle doch ein relativ hohes Sicherheitsbedürfnis habe und es einfach nicht gemacht habe. So, das heißt also, ich habe an zwei Einerjahren, nämlich 2003, einen Schritt gemacht in die Richtung Numerologie als Business und dann 2012 endgültig und bis heute als Hauptbusiness. So. Und jetzt bin ich wieder in meinem Einerjahr, wenn man mal rechnet, nachrechnet, 9 Jahre. Ne? Mhm. Jetzt geht es mein Einerjahr gerade so ans Ende und jetzt ist mir wieder klar, da steht der nächste Schritt an. So, und der nächste Schritt heißt eben aus diesen Numerologie-Fachidioten, jetzt sage ich es mal ganz Fachidioten, halt eben dieses Thema Soul-Seelen-Aufgabe, Mustererkenner, weil die Numerologie ist mir schon seit, eigentlich im Grunde eigentlich schon kurz nachdem ich halt 2012 Hauptberuf jetzt gemacht habe, kurz danach war mir schon klar irgendwie, das ist mir zu wenig, nur dieses eine Tool zu machen. Und das ist jetzt, hat sich halt immer weiter aufgebaut. Ich habe mich halt, Gott sei Dank, dadurch, dass es halt relativ gut lief und auch ohne, dass ich viel machen musste, konnte ich mich wirklich, weil du brauchst ja Zeit, du musst ja dieses ganze Wissen, was ich mir drauf geschaut habe, musst die Zeit ja haben. So, und ich habe keine Kinder, Gott sei Dank, ist natürlich Gott sei Dank in diesem Fall, dass ich halt viel Zeit habe. Mhm. Und war halt einfach so Punkt. Und dadurch konnte ich mich halt viel, viel einlesen und habe mir auch viele Sachen halt drauf geschafft, die sich andere halt nicht drauf schaffen können, weil sie einfach keine Zeit haben. Mhm. So, wenn du Familie und Kinder hast, nebenbei noch irgendwie abends, wenn die Kinder im Bett sind, unheimlich schwierig, das hier drauf zu schaffen. So, deswegen ist ein Teil meines Jobs und meiner Aufgabe auch, die Sachen, die ich halt mir drauf geschafft habe, auf den Punkt zu bringen. Und da hat mal eine Frau, mit der ich mal gearbeitet habe, hat mal zu mir gesagt, ja, eine große Qualität deiner Arbeit ist auch, dass du wirklich diese ganzen Sachen, weil du früher Journalist warst, irgendwie sozusagen als Infohäppchen auf den Punkt bringst. Und dass die Leute eben nicht 20 Seiten lesen müssen, sondern maximal eine halbe, wenn es hochkommt. Wenn die Ganotten sich sogar noch weniger. Also ich stehe dafür wirklich, dass die Dinge auf den Punkt kommen. Mhm. Das ist meine große Sache. Jetzt waren wir bei der Zeit geblieben. Also das heißt, ich kann jedem nur raten, sich diesen 9-Jahres-Zyklus in der Numerologie, sich den genau anzusehen. Meine Freundin ist Psychotherapeutin, hat eine eigene Praxis und arbeitet mit diesem Wissen auch und natürlich spricht sie jetzt nicht über konkrete Fälle, aber wenn wir mal so ganz allgemein über ihre Erfahrung sprechen, die sie mit Patienten gemacht hat, die halt in bestimmten Jahren waren, so ganz allgemein gesprochen, ohne jetzt irgendwie einen speziellen Fall anzusprechen, dann ist es so spooky, dass zu ihr wirklich fast nur Leute kommen, die entweder im Einerjahr sind, im Fünferjahr, im Siebener oder im Neunerjahr. Mhm. Also von 9 persönlichen Jahren kommen genau 4. Ja. Warum kommen die? Weil entweder Neubeginn ansteht, mit der 1, weil mit der 5 eine Veränderung ansteht, weil mit der 7 gerade richtig große Herausforderungen anstehen, mhm, oder weil mit der 9 Ende und Loslassen ansteht. Die kommen zu ihr, weil die das spüren oder weil einfach das Leid in dem Fall zu groß geworden ist und die einfach merken, sie müssen jetzt sich bewegen. Jetzt haben wir heute gerade noch gesprochen, es kamen wohl in letzter Zeit auch öfter mal Leute mit einem Zweierjahr. Zweierjahr steht für Beziehung. So, und dann geht es halt um Beziehungsthemen, dass man irgendwie viel zu lange vielleicht bestimmte Konstellationen in seinem Umfeld ertragen hat. Und das ist jetzt irgendwie im Zweierjahr gehen diese Sachen einfach hoch. Mhm. So, die können im Siebenjahr hochgehen, die können auch im Neunjahr hochgehen, die gehen oft auch im Zweierjahr hoch. So. Und von daher ist das spannend. Oder auch, das können unterschiedlichste Sachen sein. Das kann eine Partnerschaft oder Ehe sein, das kann ein Verhältnis mit Kindern sein, das kann Arbeitgeber oder Arbeitskollegen sein, das könnten ein Freundeskreis Menschen sein. So, aber die Sachen gehen einfach hoch. Und das ist so spooky, wie das funktioniert. Und es ist auch keine. Also
wenn ich quasi weiß, wie die Winde wehen, kann ich meine Segel entsprechend setzen.
Genau. Und es geht nicht um Vorhersagen. Ich meine, ich habe natürlich auch eine Menge Kunden, das sage ich jetzt auch mal ganz offen, wie es ist, ohne jetzt, dass ich jetzt ein Bashing machen will, aber weil es mich zum Teil auch immer noch ein bisschen antriggert, weil ich einfach ja da eine komplett andere Haltung habe, dass natürlich viele oder einige meiner Kunden halt diese Frage haben, und wird's gut? Da habe ich letztens sogar mal ein Newsletter darüber geschrieben, dass ich mal beim Physiotherapeuten war, und die ich mit dem immer gut unterhalten hatte, auch über tiefgründige Sachen und so weiter und so fort. So, dann hatte der mal einmal Geburtstag und ich wusste das zufällig, weil wir irgendwie mal drüber gesprochen haben, über seinen Lebensweg, über die Quersumme. Und dann hatte ich zufälligerweise an dem Tag gerade bei ihm eine Sitzung oder also eine Session. Und dann habe ich mal so von dem Kartensystem mal so einen Screenshot gemacht von seinem persönlichen Kartenjahr, so von den 5 wichtigsten Highlights oder von den 5 wichtigsten Themen. So. Und dann hat er gar nicht großartig drauf geguckt und hat nur gefragt, und wird's gut? Und, so, das war für mich, ist für mich seitdem der Spruch immer, wenn Menschen wirklich kommen, nur wissen wollen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Hauptsache, wird's gut, wie wird's gut und so weiter. Sondern, und für mich geht es einfach darum, ich arbeite anders damit, sondern für mich geht es darum, ich lebe mein Leben und wenn ich merke, oh, es hakt irgendwo, es ist irgendwo Sand im Getriebe oder ich verstehe irgendwelche Sachen nicht, dann gucke ich rein, gucke, okay, was ist da gerade los, was verstehe ich gerade nicht. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal mein Kartensystem angucke, jetzt, das geht immer von Geburtstag zu Geburtstag und das persönliche Jahr in der Numerologie geht immer von Januar bis Dezember. So, also das heißt, es gibt Überschneidungen, aber eben halt die Startpunkte sind anders. Und ich habe dieses Jahr mein Kartenjahr, seit Juni, seit meinem Geburtstag, habe ich als Jahreskarten einmal die Karo Dame und dann die Herz 3. Das sind die beiden wichtigsten Fokuskarten. So, und da kann man natürlich hingehen und sagen, oh, Karo Dame steht für die Businessfrau, für auch Erfolg im Business und so weiter und Pipapo für Luxusgüter und diese ganzen Sachen. Kann man sich jetzt irgendwie sagen, oh Gott, schön, ich habe Erfolg im Business, super. So, das ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Mhm. Und was mir aber nochmal total auch in unseren Gesprächen, die wir auch schon hatten, zwischendrin, was mir einfach nochmal klar geworden ist, die Karo Dame steht für weibliche, die feminine Art des Businessmachens. Das heißt, es geht ganz viel um Intuition, es geht ganz viel um Fühlen, es geht ganz viel um Nähren, es geht ganz viel um Service, es geht ganz viel um so eine mütterliche Energie. Also das alles in mein Business zu bringen und das zu verkörpern, darum geht es in diesem Jahr. Und zu sagen, ja, hast du halt Erfolg im Business, super. So, das wäre das für die eine Fraktion und wird's gut. Aber ich möchte mit Menschen arbeiten, die diese Karte so sehen, wie ich sie sehe. Ich sage, okay, was kann ich tun, um in meinem Business noch mehr diese weiblichen, fühlenden, fürsorglichen, emotionalen Qualitäten noch mehr zu leben, / mein Business einfach mehr weg vom Kopf hin zum Fühlen zu bringen. Das ist ja nichts anderes, worüber wir uns die ganze Zeit unterhalten. So. Von daher, das ist so, das ist das eine. Die zweite, die Herz 3, da geht es um das Thema Lebensfreude ganz viel. So, das ist halt eins meiner zentralen Lebensthemen, dass ich halt immer wieder in Phasen reinkomme, wo ich einfach diese Lebensfreude in mir selber nicht so richtig kultivieren kann, weil ich halt sehr viel im Kopf bin, sehr viel Zweifel, sehr viel Grübel auch immer dabei sind und dann immer mehr Schwierigkeiten habe, wieder in diese Freude zu kommen, die bei dir als Peter Pan schon eingebaut ist, aber bei mir, ich muss da halt immer sehr, ich will nicht sagen, darum kämpfen, kämpfen wäre wieder der falsche Weg, aber ich muss halt immer wieder dieses Thema, im Grunde genommen muss ich mich einfach fragen, okay, warum bin ich gerade jetzt nicht erfüllt, glücklich, zufrieden oder so, ne? Warum habe ich gerade nicht diese Freude, warum strahle ich gerade nicht? So, und das ist halt für mich, das sind diese beiden Karten und die sagen so viel darüber aus, wo ich gerade stehe, worum es mir gerade geht und was gerade wichtig ist. Diese Kartenvorschau hat eben noch, hat irgendwie über 60 Seiten, also 65 Seiten, glaube ich. Also das Ding ist, da kannst du dich wirklich echt das ganze Jahr über mit beschäftigen und du findest immer wieder neue Dinge und immer wieder neue Aspekte und das ist halt was, worum es geht, dass du wirklich ein Gefühl dafür kriegst, was ist gerade in meinem Leben los? Stelle ich mir die richtigen Fragen? Übersehe ich gerade was? Gibt es ein, und vor allen Dingen auch das Thema, wo fließt die Energie gerade am leichtesten? Wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Jahr bin und sagen würde, okay, was wäre jetzt ein Kontrabeispiel fürs einer Jahr? Schwierig. Ah, genau, 7 zum Beispiel. Ich bin im einer Jahr und ich würde mich nur zurückziehen, würde nur grübeln, würde nachdenken, würde sozusagen gar nicht rausgehen, hätte keinen Kontakt mit Menschen und würde einfach nur sozusagen sitzen und lesen und Bücher lesen. Und das in meinem einer Jahr. Dann würde ich sozusagen diesen Energieflow, den ich im einer Jahr eigentlich hätte, nämlich um was Neues anzuschieben, den würde ich komplett ignorieren und würde ihn komplett nicht nutzen können. Und der kommt auch nicht wieder, für 9 Jahre.
Ja.
Das heißt also im Grunde genommen, du hast sozusagen immer energetische Angebote in jedem Jahr, die dir gemacht werden. Ich hatte mal ich hatte zwei interessante Kundinnen oder zwei interessante Fragen oder Anmerkungen von Kunden. Die erste Kundin kam zu mir und sagte, Herr Aschenbeck, Sie sehen ja, ich bin gerade in meinem Einerjahr. Und vor 9 Jahren war ich auch immer einer, da kann ich Sie auch schon, also das ist übrigens ein Phänomen, was ich häufig habe. Ich habe alle 2 Wochen einen Newsletter und ich habe wirklich Leute, die sind seit 2008, seitdem ich den gestartet habe, sind die dabei. Und einige von denen haben erst nach 10 Jahren was bei mir gekauft. 10 Jahre Sachen gewesen oder nichts gekauft. Das ist natürlich betriebswirtschaftlich eine Katastrophe. Auf der anderen Seite haben sie über jetzt mittlerweile 13 Jahre lang nicht mal Newsletter nicht abbestellt oder wenn sie ihn abbestellt haben, vielleicht nochmal neu wieder abonniert, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja. 13 Jahre lang haben die irgendwie regelmäßig von mir was gelesen und dann irgendwie haben sie gekauft. Die Frau sagte ihm was, Herr Aschenbeck, Sie sehen ja, ich bin im einer Jahr und ich habe mal irgendwann irgendwie so gelesen nach dem Motto, nee, andersrum, die war genau, und die fragte so, im letzten einer Jahr sagte sie, hätte sie eben nichts Großartiges Neues gemacht, hätte nichts Neues auf den Start gebracht und so weiter und jetzt, das hätte sie im Nachhinein bedauert. Und jetzt wollte sie wissen, was steht denn für sie an jetzt im einen Jahr, dass sie den Gas gehen kann, nach vorne gehen kann? Jetzt dieses Jahr, dieses eine Jahr würde sie jetzt einfach mal nutzen.
Ja.
Dann habe ich gesagt, wunderbar, da kommen wir ins Geschäft, das ist eine super, super gute Frage für mich. Da helfe ich Ihnen doch gerne weiter, dass wir rausfinden, was jetzt für Sie gerade ansteht und wie Sie das mit dem Schwung und dem Flow vom einen Jahr machen können. Und dann kam die zweite Frau, die hat sozusagen genau die gegenteilige Frage gestellt, also ein ähnlicher Kern, aber die hat sie genau andersrum gestellt, nämlich, Herr Aschenbeck, werde ich denn bestraft, wenn ich mein Nonnenjahr jetzt nicht lebe? Also das Motto irgendwie, muss ich jetzt die Sachen denn unbedingt abschließen, weil ich jetzt einen Nonnenjahr habe, oder werde ich dann bestraft? Also gibt es da eine Strafe? Ja. So. Das sind so die beiden Pole. Die eine sagt irgendwie, Fear of Missing Out, und dann verliere ich irgendwas, wenn ich das halt nicht mache. Und die andere sagt irgendwie, oh Gott, ich kriege den Zorn Gottes, wenn ich jetzt nicht irgendwie meine Neunerjahr-Aufgaben mache. So.
Ja.
Beide Sachen sind natürlich per se auch wiederum Thema freier Wille. Mhm. Ja, also das ist, du wirst nicht bestraft, der liebe Gott kommt nicht mit dem Hammer von oben und haut dir einen drauf, wenn du es nicht machst, und genauso wenig wirst du bestraft, wenn du den Flow nicht nutzt. So. Allerdings, eine Anmerkung, die Frau mit dem einen hatte schon absolut recht, diese Energie kriegst du halt für 9 Jahre nicht wieder. Mhm. Ich meine, ich habe ja nicht umsonst, meine großen Neubeginne habe ich bewusst ins eine Jahr gelegt, weil ich weiß, da habe ich den Rückenwind. So. Und du kannst natürlich auch in jedem anderen Jahr neue Dinge beginnen, außer im 9er Jahr, besser nicht. Weil da ist wirklich so eine Energie, wo du dein Leben auf den Prüfstand stellst, wo du nochmal Dinge einfach bewertest, wo du zurückguckst auf die letzten 9 Jahre. Was ist gut gelaufen? Was ist weniger gut gelaufen? Es ist so, als wenn du halt irgendwie dein Feld pflügst, und eben halt, es gibt mal so nach dem Pflügen kommt noch so eine Art Egge, die sozusagen alles nochmal neu sortiert, nochmal neu verteilt und so weiter. Und das ist dein 9er Jahr im Grunde. Und wenn du da in diesem Prozess dann irgendwelche Samen dann zwischendurch reinsehst, dann gehen die einfach nicht auf, in der Regel. Da habe ich schon etliche Beispiele, die es versucht haben, die mit dem Kopf durch die Wand wollten und so weiter, und die wo es einfach nicht funktioniert hat. Ich meine, ich bin letztes Jahr in meinem 9er Jahr umgezogen, und wir wohnen jetzt in einer Wohnung, wo ich sagen würde, wo ich die Kategorie wählen würde, besser als vorher. Mhm. Aber eben, ich war mir dessen bewusst im 9er Jahr, dass es eben nicht der große Wurf wird und dass der erst später kommen wird. So, meine Freundin ist jetzt im 9er Jahr, deswegen Pest oder Cholera, wir konnten uns jetzt entscheiden, wer jetzt sozusagen die 9er-Jahr-Karte hat oder nicht. Und warten wir bis sie im 1er ist, und dann gucken wir nochmal verstärkt, ob wir dann halt mal noch was Besseres finden. So.
Ja.
Das ist halt, ich meine, ich mache das, was ich predige, allerdings, das hörst du ja auch sicherlich schon raus, und die Menschen, die zuhören, jetzt auch gerade oder zugucken, es ist weder ein Stein gemeißelt, noch bin ich irgendwie da komplett Ideologe oder sonst irgendwie. Es gibt den freien Willen, jeder kann machen, was er möchte. Ich würde nie irgendjemand sagen, das darfst du nichts machen, oder das ist irgendwie total blöd. Oder wie gesagt, dann kommt der große Blitz von oben, der Zorn Gottes oder so. Ich glaube an den liebenden Gott und nicht an den strafenden Gott. Und deswegen haben wir jeder die Möglichkeit. Und für mich ist Numerologie und diese ganzen Tools sind einfach Tools, die mir helfen, Dinge besser zu verstehen und die mir an der einen oder anderen Stelle geben. Weil wenn ich jetzt Soul Timing nehme, die mir an der einen oder anderen Stelle einfach einen energetischen Rückenwind geben. Mhm. Und dann geht es darum, was ist in diesem Jahr gerade mein Rückenwind? Und die zweite Frage ist, um welche Dinge muss ich mich dieses Jahr kümmern? Ich meine, mit dem Umzug, ich meine, ich habe ja zwei Dinge. Ich habe jetzt bis 30.09. meine Wohnung in Hamburg noch gehabt, parallel zu dieser Wohnung, wo wir jetzt hier wohnen, in der Nähe von Osnabrück. Und die habe ich jetzt sozusagen am letzten Zipfel, die neue Energie wirkt ja nicht wirklich mehr, aber ich habe es jetzt sozusagen im 9er Monat des 1er Jahres, also jetzt September war, oder andersrum August, war für mich ein 9er Monat, und ich habe gekündigt, glaube ich, jetzt bis zu Ende September. Also ich habe sozusagen diesen 9er Monat im 1er Jahr, wo sich der Neubeginn und Ende gemischt haben. Den habe ich jetzt wirklich zu einem anderen genommen und gesagt, okay, jetzt den Deckel drauf machen in Hamburg und Wohnung auflösen. So.
Ja.
Und das sind so Sachen, wo ich sage, ich hätte sonst nochmal wieder irgendwie vielleicht Monate oder Jahre entscheiden können, was zu machen.
Ja. Okay, ich mag überleiten zur finalen Frage, zum finalen Thema, zur finalen Challenge. Und zwar pitche ein Produkt.
Was haben ein Produkt pitchen?
Ja.
Oha. Da sich bei mir alles gerade neu formiert, ist es jetzt, aber im Grunde ist es der Soul Business Blueprint. So, das ist mein Flaggschiff-Programm, was über 3 Monate, muss man mal gucken, vielleicht wenn es auch 6 Monate geht. Und da geht es wirklich darum, wie du aus dem, wie du gedacht bist, aus deinem Seelenplan ein Business machst. Und ich weiß, dass wir momentan gerade relativ viel unterwegs sind, um das gleiche Ding mit Human Design zu machen. Human Design spielt da bei mir auch mit rein, ja, keine Frage, aber ich packe das ganze Ding einfach nochmal wirklich sehr viel fundamentaler an. Und mit meinen ganzen Tools, wie gesagt, wir haben jetzt ja einen kurzen Einblick bekommen, oder ihr habt die bekommen, du und die Zuhörer und Zuseher, was da alles reinspielt. Und das war jetzt wirklich nur so ein kleiner Bruchteil. Und ich habe da halt so ein Fünf-Schritte-Fünf-Phasen-Modell, wo man wirklich von Schritt 1 irgendwie Seelenplan erkennen, bis am Ende Schritt 5 das Konzept deines Soul Business Blueprints, wo du wirklich genau siehst, okay, was ist überhaupt der Plan gewesen? Dann, was sind meine Talente, Fähigkeiten, Gaben? Und da gehen wir richtig tief rein. Da geht es nicht darum, ja, dann bist du kreativ oder so, nach dem Motto, sondern da geht es wirklich, das ist halt auch mein Anspruch, dieses Thema Muster. Dass ich wirklich in der Lage sein will, wenn ich jemand sage, du bist kreativ, dann will ich mir genau sagen können, du bist kreativ, weil du viele neue Ideen hast für Innovation. Du bist kreativ, weil du bestehende Ideen nimmst und sie weiter willst. Du bist kreativ, weil du auf Dinge kommst, die sozusagen Feld sind und die erst in der Zukunft irgendwie kommen. So, das heißt also, für Kreativität könnte ich auch im Stegreif 10 verschiedene Dinge nennen. Und darum geht es halt einfach. Das ist das Genius-Tunnel, das eben halt wirklich genau zu differenzieren, wo liegt denn wirklich dein Genius? Und du bist ja nicht nur kreativ, sondern du hast auch noch irgendwie 9 andere Genius-Bausteine. Und wie sich die ganzen dann zusammenbringen, das ist halt dann diese Genius-Zone, wie ich sie nenne. Das ist sozusagen Schritt 2, wenn du so willst. So, und dann kommt eben Schritt 3, dein Business und dein Lifestyle. Das heißt, wie kannst du dein Sein sowohl ins Business bringen, als auch in dein Leben bringen? Das heißt, es gibt Menschen, die sind dafür gemacht, dass sie möglichst wenig Menschen Kontakt haben. Dann gibt es Menschen, die brauchen eine große Gruppe, um aufzublühen. Dann gibt es wiederum Menschen, die brauchen kleinere Gruppen. Also das heißt, man kann einfach da mal gucken. Es gibt Menschen, die haben viel Energie, Menschen, die haben wenig Energie und so weiter und so weiter. Das heißt, man muss genau gucken, wie muss dein Business genau zugeschnitten sein, damit du deine Seele mit einbringst und deine körperlichen, physischen und emotionalen Bedürfnisse auch mit reinbringst und den Markt natürlich auch mit reinnimmst. So. Und dann eben Phase 5, eben daraus ein Konzept zu machen, wo du wieder sagst, okay, damit gehe ich jetzt erstmal los, damit kann ich erstmal jetzt sozusagen mein Business auf die Straße bringen. Das ist mein Flagship Programm und das ist mir einfach ein Herzensanliegen, weil ich einfach möchte, dass es viele, viele Menschen gibt, die ihr Calling oder ihren Soulplan oder ihren, ne, du hast es mal in einem Gespräch mal so genannt, die ihre Seelenhandbremse lösen. Mhm. Ja, also es Menschen, dieses Programm ist nicht für jeden, weil es eben auch einen bestimmten Kostenpunkt hat. Das ist wirklich für Menschen, die das Gefühl haben, okay, meine Seele hat irgendwie im Grunde mir die Handbremse angezogen und ich vergleiche es immer so ein bisschen wie mit so einem Ventil, also was man auf- und zudrehen kann. Und bei Menschen, die wirklich darunter leiden, dass sie nicht zufrieden, nicht glücklich sind und nicht erfüllt sind, obwohl sie vielleicht von außen gesehen durchaus erfolgreich sind, auch Familie haben, Frau, Mann haben, auch in einer guten, glücklichen Beziehung sind, aber eben halt trotz allem sich unzufrieden und nicht wirklich glücklich fühlen. Mhm. Weil sie einfach merken, okay, da ist noch mehr, was will drin. Das heißt, die Seele dreht dann halt eben die Zufriedenheit immer weiter runter, das Ventil immer weiter zu. Das heißt, es tröpfelt dann am Ende nur noch, man ist irgendwie melancholisch, man ist traurig, man ist irgendwie unglücklich, bis hin zu depressiv. Und ich habe mal einen Freund oder Kollege von meiner Frau, Freundin, noch ist es meine Freundin, habe mal, ich glaube, über 20 verschiedene Arten von Depressionen mal aufgelistet. Mhm. Da gibt es unter anderem eine Identitätsdepression, eine Sinnlosigkeitsdepression und so weiter. Also es gibt wirklich verschiedene Arten, warum die Menschen depressiv werden. Und ich behaupte mal, der Punkt, wo alles zusammen ist einfach, dass die Seele einfach ein Signal sendet mit dieser Depression oder mit dieser Melancholie oder mit diesem Niedergedrücktsein. Das ist ja nicht immer gleich eine Depression oder Burnout. Das sind alles Signale der Seele, dass da irgendwas schiefläuft. Mhm. Und wenn du so ein Signal hast, du dir jetzt gerade zuguckst und du einfach das Gefühl hast, okay, da ist noch was in mir drin. Ich sage immer, ein Song, der gespielt werden will, den die Welt hören muss. Das ist nicht nur, weil du Musiker bist, sondern einfach, oder eine Geschichte, die erzählt werden will, oder einfach eine Qualität, die in die Welt gebracht werden will, die nur du bringen kannst. Und ich kenne halt Menschen mittlerweile, halt auch einige mehr als mich, denen das wirklich auch wirklich körperliche Schmerzen bereitet. Und für die Menschen möchte ich dieses Flaggschiff-Programm Business Soul Blueprint machen, weil es einfach bei den meisten das Problem ist, gut, das rauszufiltern. Da gibt es von mir noch diverse Menschen, Mitbewerber, Konkurrenten, Marktbegleiter, also das rauszuarbeiten, was am Ende das Thema ist, da gibt es ein großes Angebot, glaube ich. So, wie gut das ist, muss man halt dann sehen, aber zumindest gibt es ein großes Angebot. Aber daraus jetzt ein Business-Konzept zu machen, ehrlich gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe echt lange, lange geguckt. Es gibt in den USA eine sehr geschätzte Kollegin von mir, die da auch sehr gut drin ist. In Deutschland hab ich ehrlich gesagt bisher noch niemanden gefunden, der das wirklich so in der Form macht, wie ich es mache. Mhm. Und wie gesagt, wenn jemand weiß, ich bin immer gerne bereit, mir das anzugucken. Also nicht so, dass ich jetzt sage, es gibt niemanden, der das kann, aber zumindest irgendwo diesen Ansatz, ich meine, wir haben auch oft darüber gesprochen, über dieses Thema, so wie ich ihn mache, habe ich bisher noch niemanden gesehen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es für mich einfach auch wichtig ist, und das in die Welt zu bringen. Dass ja. Menschen einfach mit dem, was sie sind, und ich will jetzt auch gar nicht so dieses Fass aufmachen, dass jeder jetzt so ein Movement, das sind alles Movement Maker. In den USA gibt es auch einen, der nennt sich Movement Maker, der sozusagen Leute, die sozusagen wirkliche Movements in die Welt bringen wollen, der die aufruft, dass sie mit ihm arbeiten. So, und ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, also das, was ich mache, ist nicht unbedingt ein Movement. Ich möchte einfach nur, dass Menschen, die wirklich vielleicht ein Movement haben oder die vielleicht was in sich drinstecken haben, die können sich gerne an mich wenden. Und denen kann ich dann weiterhelfen, eben halt nicht nur das zu finden, sondern auch das Konzept zu haben. Und es kommt der letzte Punkt, den ich jetzt eigentlich öffentlich gar nicht so kommuniziere, aber es geht ganz, ganz viel auch um dieses Thema Hoffnung, Möglichkeit, Inspiration und Mut. Denn auch ein Konzept bringt dir nichts, wenn du es nicht umsetzt. Und auch da gibt es halt eben genau bei diesem Konzept, bei dem Blueprint, auch genau von mir Hinweise und auch wirklich Tipps und auch einen Fahrplan, wie du es halt umsetzen kannst. Weil ich glaube, da scheitern die meisten, dass du einfach, entweder gibt es da Verhinderer oder eben halt, du bist eben nicht in deinem Energiefluss, in deinem Idealen drin.
Cool. Cool, cool, cool. Schön. Arndt, ich sage vielen, vielen, vielen Dank für die Einblicke.
Ja, ich bedanke mich auch. Es ist immer wieder spannend, was da rauskommt, wenn man so spricht aus einem.
Ja, wir sind toll, weil es fließt und fließt und fließt. Weil es einfach Raum da, sich auszudrücken. Sehr spannend. Und wie lautet deine Webseite?
Meine Webseite ist momentan lebenszahlen.de.
Ah, oh, perfekt. Lebenszahlen.de. Ja. Alles klar, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Arndt Aschenbeck, danke für dein Dasein und wir hören uns in der nächsten Episode. Tschüss.
Tschüss.